Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und heute widmen wir uns einem Thema, das leider viele Menschen betrifft: Mobbing am Arbeitsplatz. Wir erklären heute, was Mobbing eigentlich ist, wie man es erkennt und welche rechtlichen Möglichkeiten Betroffene haben. Fabian Hannen, mit dem ich ja sonst immer diesen Podcast mache, der ist in Urlaub, der sei ihm auch mal gegönnt. Aber ich bin nicht alleine da, nein, ich habe kompetente Unterstützung hier an meiner Seite. Arbeitsrechtler Michael Weber ist heute mal wieder bei uns zu Gast. Herr Weber, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Dietambell.
Ja, und dann fangen wir doch gleich mal mit der Definition an. Was versteht man eigentlich unter Mobbing?
Ja, also anders als in vielen anderen Bereichen ist der Begriff des Mobbings vom Gesetzgeber nicht definiert worden. Er hat sich allerdings als anerkannter arbeitsrechtlicher Oberbegriff definiert. Und nach der Definition des Bundesarbeitsgerichts ist Mobbing das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminierung von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte.
Das heißt also, einzelne Konflikte oder auch Unhöflichkeiten reichen noch nicht aus. Also es geht um Verhaltensweisen, die über einen längeren Zeitraum, so höre ich das so bei Ihnen heraus, und mit auch einer gewissen Intensität auftreten.
Das ist korrekt. Das Wesensmerkmal des Mobbings ist seine Mehraktigkeit. Einzelne Konflikte oder gelegentliche Unhöflichkeiten reichen hier nicht aus, um die Voraussetzungen des Mobbings zu definieren. Es muss vielmehr ein Verhalten von einer gewissen Dauer vorhanden sein. Es muss eine gewisse Intensität des Verhaltens vorliegen. Und das Verhalten muss auch objektiv geeignet sein, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters zu verletzen, ohne Rücksicht auf das subjektive Empfinden des betroffenen Arbeitnehmers. Mobbing ist daher rechtlich nur dann relevant, wenn es sich um eine Vielzahl von Handlungen handelt, die systematisch zielgerichtet sind und zumindest objektiv entwürdigend sind. Es muss sich also um eine strukturelle Anfeindung handeln, die über die bloßen Konflikte hinaus im Arbeitsverhältnis hinausgeht.
Für Unterlassungsansprüche ist ja kein Verschulden nötig, wohl aber für Schmerzensgeldforderung. Außerdem haftet der Arbeitgeber ja auch für Mobbing durch Kollegen oder Vorgesetzte, wenn er davon weiß und nicht einschreitet, ja?
Genau, eine große Hürde ist oft die Beweisführung. Die Betroffenen müssen nicht nur die einzelnen Handlungen sorgfältig darlegen und konkret beweisen können, sondern sie müssen auch, und das ist ein ganz großes Problem in den Mobbingverfahren immer, sie müssen auch den systematischen Charakter der entsprechenden Handlungen darlegen und beweisen können.
Welche Möglichkeiten haben denn Betroffene, sich jetzt gegen Mobbing zu wehren? Was kann man tun?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Insgesamt gibt es deren drei. Die erste Möglichkeit sind zivilrechtliche Ansprüche des Mitarbeiters gegenüber dem Arbeitgeber. Das sind vor allen Dingen Unterlassungsansprüche. Das heißt, der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber ein Unterlassen des schädigenden Verhaltens verlangen, wenn sein Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Die zweite Möglichkeit ist, Schmerzensgeldansprüche zu stellen. Bei also einem nachgewiesenen Mobbingverstoß und Verschulden kann der betroffene Mitarbeiter auch Schmerzensgeld verlangen. Und darüber hinaus steht dem Mitarbeiter auch ein kollektivrechtliches Recht zu, das Beschwerderecht gegenüber dem Betriebsrat nach § 84 des Betriebsverfassungsgesetzes.
Ich merke schon, die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast sind hoch. Gerichte verlangen ja auch eine genaue Dokumentation der Vorfälle. Also am besten vermutlich mit Zeugen oder mit schriftlichen Belegen wie E-Mails, oder wie könnte das gehen?
Ja, wie schon gesagt, die Dokumentation spielt eine ganz große Rolle in der Auseinandersetzung. Die Praxis zeigt, dass es sich empfiehlt, ein Mobbing-Tagebuch zu führen, wo man also alle diese entsprechenden Vorgänge, die einem, ich sag mal, missfallen und die man möglicherweise heranziehen kann, um entsprechende Ansprüche zu begründen, dass man diese Vorfälle sorgfältig dokumentiert. Das bedeutet, aufzeichnen nach Ort, Zeit, Datum, Inhalt und vor allen Dingen auch, was entsprechend der Mitarbeiter dem mobbendes Verhalten zur Last gelegt werden, auch genau gesagt hat.
Also Mobbing-Tagebuch ist ein Stichwort. Welche Rolle spielt denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bei Mobbingfällen, also mit Diskriminierungshintergrund zum Beispiel, ja?
Ja, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz spielt im Mobbing erstmal eine etwas untergeordnete Rolle, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz grundsätzlich voraussetzt, dass man zwei gleichgelagerte Sachverhalte hat, die überhaupt vergleichbar sind. Nur wenn das vorliegt, ist überhaupt eine Berufung auf diesen Grundsatz möglich. Und das ist in Mobbingfällen häufig nicht der Fall.
Gibt's denn, also ich sag mal so, wenn ich durch Vorgesetzte gemobbt werde, das ist ja das eine, wenn ich durch Kollegen, Kolleginnen gemobbt werde, das ist das andere. Gibt es denn da rechtliche, unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten oder ist es eigentlich Wurscht oder Wumpe, wie man im Rheinland sagt, wer mich da mobbt?
Also grundsätzlich ist es egal, wer mobbt, es können Vorgesetzte sein, es können Kolleginnen sein, es können Kollegen sein. Schlussendlich ist die Frage, wie der Arbeitgeber mit Mobbingvorwürfen umzugehen hat, völlig irrelevant, die Frage, wer schlussendlich die mobbende Person ist.
Kann man denn als Arbeitgeber präventiv gegen schikanöse Verhaltensweisen vorgehen und ja vielleicht schon im Vorfeld so ein gesundes Arbeitsklima fördern? Hatten Sie da den einen oder anderen Tipp für uns?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur empfehlen, Arbeitgeber nur empfehlen, dafür Sorge zu tragen, dass sie ein gesundes Betriebsklima haben. Und das bedeutet, dass man eine hohe Sensitivität für solche Vorgänge hat. Dass man es also nicht zulässt, bis die Sache eine bestimmte Spitze erreicht hat, sondern dass man im Vorfeld relativ früh die Bedenken und die Ansinnen des betroffenen Mitarbeiters wahrnimmt und auf ihn eingeht und ihn abholt, damit er das Gefühl der Hilflosigkeit verliert. Denn häufig ist es so, dass sich mobbende Mitarbeiter von Vorgesetzten und von Arbeitgebern häufig alleine gelassen fühlen. Und dieses Gefühl kann man einem Mitarbeiter relativ früh nehmen, wenn man ihn, ich sag mal, kommunikativ abholt, wenn man ihm ein Sprachrohr gibt, was man allerdings auch kanalisieren muss. Denn der Arbeitgeber ist natürlich nicht verpflichtet, ich sag mal, normale Differenzen, die zwischen Arbeitnehmern bestehen, als Mobbingvorwurf aufzufassen, sondern Mobbing setzt, wie gesagt, ein strukturelles, systematisches Vorgehen voraus und der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, ich sag mal, im Vorfeld jedes Missfallen eines Arbeitnehmers, was er vielleicht in der Kommunikation mit einem anderen Arbeitnehmer einmal erfahren hat, entsprechend aufzuklären.
Was können Betroffene konkret tun? Das war ja eben schon mal so ein bisschen das Stichwort. Sie sagten Mobbing-Tagebuch, also eine Dokumentation der Vorfälle. Das ist das eine. Wie schaut es denn aus mit interner Hilfe, die ich mir vielleicht holen kann? Vom Betriebsrat, von der Personalabteilung oder wenn es sowas wie eine Vertrauensperson gibt oder so. Welche Erfahrungen oder welche Hilfen könnten wir da erwarten? Ja?
Also grundsätzlich ist es so, dass die meisten Unternehmen, die sich mit dem Thema Mobbing, das sagt die Erfahrung, mittlerweile sehr sensibel auseinandersetzen. Das heißt, sie halten auch Hilfestellungen vor und auch entsprechende Beratungsstellen. Die Gewerkschaften helfen, können teilweise helfen. Die Betriebsräte können helfen. Häufig ist es auch ein Mobbingbeauftragter, der im Unternehmen bestellt worden ist. Und alle diese entsprechenden Institutionen werden, wenn denn ein Sachverhalt vorliegt, der die grundsätzlichen Voraussetzungen des Mobbings erfüllt, auch aktiviert werden.
Wann lohnt es sich oder zu welchem Zeitpunkt lohnt es sich denn, einen Arbeitsrechtler einzuschalten?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass das Problem in der Praxis ist häufig, dass viele Arbeitnehmer Mobbing-Sachverhalte als Mobbing-Sachverhalte für sich selbst definieren, ohne dass die Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen des Mobbings vorhanden sind. Das heißt, dieses langwierige, fortwährende, strukturelle und systematische Benachteiligen. Häufig ist es so, dass sich das in den Köpfen der Leute festsetzt und dass die meisten Mitarbeiter ganz gut damit leben können, wenn man ihnen erstmal erklärt, was überhaupt Mobbing bedeutet. Dass also zwischenmenschliche Konflikte, die dem Arbeitsrecht immanent sind, kein Mobbing darstellen, sondern einfach nur, ich sag mal, eine Differenzsituation am Arbeitsplatz darstellen, die Voraussetzungen aber nicht erfüllen. Und wenn man die Mitarbeiter dort abholt, ihnen einmal erklärt, wie hoch die Hürden überhaupt sind, um überhaupt den Vorwurf des Mobbings zu erfüllen, dann lassen sie häufig auch davon ab. Andernfalls, wenn man das nicht tut, dann verselbstständigen sich die Gedanken und dann wird Dr. Google schlussendlich herangezogen und dann kriegen die Menschen und die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin doch häufig einen völlig falschen Eindruck davon, was denn Mobbing im arbeitsrechtlichen Sinn überhaupt ist.
Wenn wir mal versuchen zusammenzufassen, für Betroffene heißt es, wenn man den Eindruck hat, da mobbt mich jemand, egal ob es der Vorgesetzte ist oder Kollegen und Kolleginnen, frühzeitig handeln, Beweise sichern, damit die Chancen dann am Ende, wenn es zur Auseinandersetzung kommt, dass man da gute Chancen eben auch hat, dass man vor Gericht gewinnt, wenn es denn mal dazu kommt, dass die hoch genug sind.
Genau, und das muss man auch wirklich so sehen. Mobbing am Arbeitsplatz ist ein ganz ernstzunehmendes Problem, das auch nicht unterschätzt werden darf. Die rechtliche Behandlung allerdings ist komplex und verlangt zunächst eine ganz klare Analyse der Ursachen.
Und wenn man jetzt mal auf Arbeitgeberseite nochmal schaut, Arbeitgeber, so habe ich jetzt auch so ein bisschen herausgehört, die sind schon gefordert, frühzeitig auch zu reagieren, also durch Gespräche, durch Maßnahmen und ja auch wenn nötig, arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten. Ich denke, Kündigungen sind ja vermutlich immer das letzte Mittel.
Das ist korrekt. Am wichtigsten bleibt immer ein respektvoller Umgang und ein gutes Arbeitsklima. Dafür ist der Arbeitgeber verantwortlich. Dafür trägt aber auch jeder einzelne Arbeitnehmer einen Beitrag dazu zu leisten, dass es ein entsprechendes Arbeitsklima gibt, das vom gegenseitigen Respekt geprägt ist und von gegenseitiger Wertschätzung. Und das ist der beste Schutz gegen Mobbing.
Da würde ich fast sagen, wir haben es wieder, oder? Fehlt noch was, wo Sie sagen, das haben wir noch nicht beleuchtet, da müssen wir es noch dranhängen.
Ich habe mal noch ein Urteil mitgebracht, was ich gerne vielleicht mal ganz kurz zitieren würde, damit einfach mal ein Gefühl dafür entsteht, in welchen Fällen denn die Rechtsprechung sich mit Mobbing auseinandersetzt. Das ist eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes und ich zitiere einfach mal aus dem Sachverhalt, der diesem Urteil zugrunde lag. Zur Darstellung der von dem Kläger behaupteten Mobbinghandlung hat der Kläger umfangreiche Aufzeichnungen mit Anlagen vorgelegt, welche er in die Zeitabschnitte 1987 bis 96, 96 bis 99 und 99 bis 2002 gegliedert hatte. Während des ersten Zeitraums hatte der Abteilungsleiter des Mitarbeiters viele Beschwerden bei Vorgesetzten und Betriebsräten wahrgenommen, der hatte die Leistungen des Klägers ignoriert und hatte den Kläger mit Bedrohungen und Schikanen überzogen. Das sein von dem Kläger an den Vorstandsvorsitzenden gerichteten Appell an die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers habe nicht zu einer Änderung des Verhaltens geführt. Ab dem Jahre 1997 sei der Mitarbeiter unter Vortäuschung falscher Tatsachen in eine fachfremde Abteilungsgruppe versetzt worden, wo er durch systematische Über- und Unterforderungen mit berufsfremden und sinnlosen Aufgaben massiv behindert und schikaniert worden sei. Auch nach September 1999 habe sich das Mobbingverhalten nicht geändert. Der Kläger sei weiterhin ignoriert worden und von fortbestehenden Arbeitsverhältnissen von betrieblichen Informationsrechten komplett abgekoppelt gewesen. Ihm seien auch berechtigte Zahlungsansprüche vorenthalten worden, wogegen er sich gewehrt hat und auch eine unberechtigte Abmahnung ihm gegenüber ausgesprochen worden ist. Der Kläger hatte in diesem Verfahren insgesamt 80.000 Euro Schmerzensgeld eingefordert. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht, die dafür zuständig waren, haben die Klage abgewiesen, da der Kläger diese systematischen Anfeindungen nicht dokumentieren konnte. Und das zeigt, wie hoch die Anforderungen sind, um überhaupt ein Mobbing im rechtlichen Sinne überhaupt erst einmal darlegen zu können. Und dieser Fall zeigt exemplarisch, dass Differenzen am Arbeitsplatz nicht gleich mit Mobbing zu setzen sind.
Tja, und für all diejenigen, die jetzt drüber nachdenken oder nachgedacht haben, wegen Mobbing vielleicht gleich vor Gericht zu ziehen, ja, ich muss sagen, das macht nachdenklich, wenn ich das höre. Mobbing am Arbeitsplatz, das war heute unser Thema. Heute so ein bisschen anders, weil Fabian Hannen, ich habe es vorhin gesagt, ist in Urlaub. Deswegen Michael Weber, unser Arbeitsrechtler, war heute da. Ich sage danke und weil eben alles anders ist, gibt es auch heute keine Weisheit. Die gibt es dann nächste Woche mal wieder. Wobei, ich muss ja eigentlich sagen, viel Weisheiten waren ja auch heute dabei. Wie auch immer, wir danken fürs Zuhören, wünschen eine gute Zeit und dann bis zur nächsten Folge unseres Vorstandsgeflüsters.
Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns info@vogel-detambell.de. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de/podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.